Mann untergekommen war und Betty, das sind, wir haben auch eine gestorben 1940, der ist auch in Amsterdam begraben. Betty und ihr älterer Sohn sind dort geblieben und später auch deportiert worden. Alfred Beer aus Frankfurt am Main. Und Betty ist nach Sobibor, über Westerbork nach Sobibor gebracht worden, dort umgebracht worden und Alfred ist in Auschwitz ermordet worden. Wir haben das in einem Hörbuch dokumentiert, das Jiddisch Leben heißt und gedruckt. Und da ist zum Beispiel auch der Brief, den Alfred geschrieben hat, wo er sagt, die Botschaft von dem und dem Land hat noch nicht wieder auf. Nach der Bombardierung von Rotterdam ist das und das beschlossen. Wir bemühen uns, ein Avitabit zu bekommen. Die Verwandten reagieren nicht. Genau, das ist das Haus, in dem sie in der Wiesbostrand gewohnt haben, oben im ersten Stock. Das ist Gabriele Silben, über die wir heute auch noch mehr hören werden. Man sieht es im Hintergrund, da war sie schon in den Niederlanden in der Schule. Das ist gerade Weihnachtszeit. Gabriele kam aus Berlin und war die Enkelin eines Apothekers. Wir werden darüber mehr noch mehr hören. Der Preis, der heute vergeben ist, ist im Namen ihrer Familie. Wird unterstützt von dem Familienunternehmen Träger und unserem Verein und auch von Gabriele aus den Honoraren ihrer Bücher, die wir übersetzt haben. So. Und das ist sie nach der Rückkehr mit 12 Jahren, nach der Zeit in Westerbork und Theresienstadt. Und sie ist im Oktober 2021 gestorben, hat aber die Übersetzung beider Bände nicht nur mitbekommen, sondern auch lektoriert. Wir haben uns per Mail kennengelernt und als Corona ausbrach, war sie sehr einsam in den USA. Sie durfte ja das Haus nicht verlassen, sie war ja auch schwer krank, eigentlich musste sie sehr aufpassen. Und sie war ja Professorin für Sprachen, Deutsch, Italienisch, Englisch, Holländisch und ich glaube auch noch Spanisch. Und sie hat dann die Texte lektoriert und hat dann auch bestimmt, was bleiben soll und was nicht. Und sagte immer, ja, aber ihr Deutsch ist eigentlich das von 1938, also sie hätte den Text nicht selber schreiben können. Also sie war Berlinerin auch im Herzen und also auch, ich finde, auch selber einen wunderbaren Humor und hat sich sehr, sehr eben auch als Zeugin engagiert. Sie ist auch auf Videos im Internet zu finden. Werkstatt heißt Deutschland auf der Flucht, weil wir sagen wollen, es sind deutschsprachige Menschen auf der Flucht gewesen heute. Fliehen Menschen aus der Ukraine heute, die damals, als wir es gemacht haben, flogen Menschen aus zum Beispiel Syrien oder auch Afghanistan. Wir sehen auch hier in der Villa Echon eine Ausstellung über Flucht und Krieg. Und dieses Thema, wie gesagt, begleitet uns, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Die Villa Echon ist ein Ort, der sich für eine Geschichtswerkstatt wie diese oder auch die Auseinandersetzung mit dem Thema besonders gut eignet. Amnesty hat hier im Sitz. Und auch Themen eben wie Menschenrechte sind hier immer präsent. Also von daher haben wir hier gute Marken. Und Werner Deutschland, der nicht der Werner Deutschland aus Hemelingen ist, der den Namen mitgeprägt hat, den Geschichtsvetter, aber ein Namensvetter, den die Stolpersteingruppe Bremen angeschrieben hatte, das ist Werner Deutschland aus Berlin mit seinen Schwestern. Kannst du weitermachen? Da haben wir auch Kontakt zu den Nachfahren. Und das ist er links mit seiner Frau, belgischen Frau Paulette, in Brüssel in den 50er Jahren. Also Werner Deutschland aus Berlin hat überlebt, Werner Deutschland aus Hemelingen ist im Alter von 43 Jahren in Auschwitz ermordet worden. Ja, das war sozusagen die Einführung, wie ein hessisches Projekt eines Bremer Vereins quasi in Amsterdam immer so ein bisschen ein Stück angekommen ist. Wir hoffen, dass diese Verbindung eben auch weitergeht, dass wir uns auch mehr austauschen, dass auch ein paar mehr mal mit nach Amsterdam fahren und werden da heute auch ein bisschen netzwerken und sind sehr froh, dass das auch eben Amsterdam heute vertreten ist und auch andere, die sich eben schon sehr, sehr intensiv damit befasst haben. Gut, das war sogar kürzer, als ich gedacht habe, denn ich wollte es am Anfang auch nicht überstrapazieren. Der Vortrag über uns und unser Projekt. Wir werden jetzt eben einen ganz kurzen Film von etwa 200 Minuten zeigen. Da muss ich erstmal wieder ins Internet. Und zwar ist das in Erinnerung an Paul Lindsay, Paul Lindsay hat mit Alistair Jardine, einem neuseeländischen Filmemacher, ein Musikclip gemacht über eine Bremerin, Nettie Grün, für die er und für deren Familie er die Patenschaft für den Stolperstein übernommen hat. Und dieses Lied vom Roten Kreuz gesponsert wird im Internet, jedenfalls soweit ich gesehen habe, ist seit 2014 241 Mal auf Vimeo angeklickt und ich finde, das kann mehr werden, weil dieser Film, den kann man überall einsetzen. Der ist auf Englisch, dieser Musikclip, es ist sehr würdevoll und es ist einfach auch, die Schauspielerin von der Shakespeare Company. Es ist nicht kitschig geworden, ich war nämlich erst ein bisschen reserviert, dachte ich, muss man da einen Musikclip machen, aber es kommt halt immer drauf an, wie, und die haben das sehr gut gemacht und ich finde, man kann auch die Kunde davon weitertragen, dass es dieses Teil gibt. Das
Mark Burg
Projekte, da können sich Laien beteiligen, ganz tolle Projekte. Und Claudia Ebeling wird ganz kurz was erzählen zu Stolpersteine Bremen. Und dann haben wir einen Besuch aus Berlin. Also mit Frau Grabo aus Berlin wird zu Übergang Ede Silden, die Sildens und ein Gedenkprojekt in Berlin-Mitte sprechen.
Zusammengefunden und wir arbeiten seit Jahren zu dem Butterdämmlich-Zug, der etwa einmal im Jahr nach Bremen kommt, um Steine zu verlegen. Eine wesentliche Arbeitsgrundlage sind nach wie vor die handgeschriebenen Einwohnermeldekarten, so die polizeilichen Meldekarten. Und ich habe inzwischen gut wieder gelernt, Deutsch zu lesen oder so diese sütterliche Schrift. Und man ist ja froh, wenn man so das Begriffe oder das Bewusst eines Lebens so doch wieder zusammen suchen kann. Wobei wir uns nicht nur mit jüdischen Leuten beschäftigen, sondern auch mit anderen Opfergruppen. Also das sind insbesondere auch Leute, die im Euthanasie-Kram zum Opfer gefallen sind. So, das sind politische Opfer, es sind Homosexuelle, es sind Zeugen Jehovas die Gruppe, die Gänsefüßchen Arbeitsscheue zu nennen ist. Wir beschäftigen uns ja heute aber hier mit den jüdischen Leuten, die nach Amsterdam oder die in die Niederlande ausgewandert oder emigriert sind. Das sind hier in Bremen, so hat er es erforscht. Es lebten 1933 in Bremen 3337 Menschen jüdischer Herkunft. Ausgewandert sind 1166, davon 144.
Mindestens 225.000 Juden aus Deutschland über eine längere Zeit in den Niederlanden gelebt haben. Hinzu kommen über 10.000 andere, die nur ein paar Wochen oder auch Tage in den Niederlanden waren, auf dem Weg weiter in andere Länder, die wir es quasi als Zwischenstation genutzt haben, auf dem Weg meistens nach Bosnien. Und mit dieser großen Anzahl an jüdischen Flüchtlingen gehörten die Niederlande mit zu den wichtigsten Zufluchtsländern in Europa. Es haben nur Frankreich und Großbritannien damals mehr Flüchtlinge aus Deutschland aufgenommen.
Man muss, glaube ich, diesbezüglich auch einmal erwähnen, dass die Niederlande im Ersten Weltkrieg neutral waren. Und von Politik und auch von der Bevölkerung wurde immer gedacht, also die Deutschen werden nicht kommen. Die lassen uns wieder rechts liegen und gehen gleich über Belgien wieder nach Frankreich.
Wichtiger Punkt.
Auch die Tatsache, dass damals im Ersten Weltkrieg sehr viele belgische Flüchtlinge in die Niederlande gekommen sind, hat natürlich dazu beigetragen, dass man gewisse Erfahrungen hatte mit so vielen Leuten, die dann untergebracht werden mussten im ganzen Land. Und das hat auch dazu geführt, dass die niederländische Politik auch eine sehr restriktive Haltung immer mehr einnahm. Gegenüber den jüdischen Flüchtlingen. Ne?
Man hat dann natürlich auch die Mittel zurückgegriffen, die man von den belgischen Flüchtlingen kannte, ne? Mit der Errichtung der Flüchtlingslager beispielsweise. Das sind zum Teil auch Orte verwendet worden, die man damals schon für die belgischen Flüchtlinge benutzt hat. Da gibt es natürlich Kontinuitäten. Gleichzeitig war das aber noch eine andere Ausgangssituation. Also zum einen auch von Seiten der niederländischen Regierung gewisse Feindschaft gegenüber gerade den jüdischen Flüchtlingen eine Rolle gespielt, also auch Antisemitismus, der dort zum Teil mit vorhanden war, die Angst vor einer vermeintlichen Überfremdung des Landes, die mit reingespielt hat. Das sind natürlich Punkte, die, sag ich mal, so einen Bogen draufgesetzt haben, auch bei den destruktiven Verhandlungsweisen. Für die meisten Juden, die in die Niederlande gegangen sind, war es aber nur eine Zuflucht aus Zeit. Und das ist aus zwei Gründen. Zum einen, das hören wir gleich noch ausführlicher, hat ein Teil der Niederlande im Laufe der 30er Jahre wieder verlassen. Und zum anderen saßen die, die noch im Land waren, ab 8. Mai 1940 wieder in der Falle. Als erstes die Frage, warum denn die Menschen überhaupt in die Niederlande oder gerade in die Niederlande gegangen sind. Und dafür gab es viele verschiedene Gründe. Einer der wichtigen Gründe war aber natürlich die Nähe. Ja, die Niederlande waren einfach direkt nebenan und viele haben am Anfang gehofft, dass sie nach kurzer Zeit wieder nach Deutschland zurückkehren könnten, dass die Nationalsozialisten nicht lange an der Macht bleiben würden. Freunde und Familie sind häufig in Deutschland zurückgeblieben, das heißt, man wollte nicht zu weit weg, natürlich von den Menschen, die einem wichtig waren. Hinzu kam aber auch die sprachliche und kulturelle Nähe. Ja, man dachte, das funktioniert sprachlich vielleicht ein bisschen besser, aber auch kulturell war es näher als Länder über See mit auch klimatisch auch komplett anderen Bedingungen, die auch noch dazu gekommen sind. Da spielt alles mit rein. Aber auch wirtschaftliche und familiäre Beziehungen, gerade in der Grenzregion, waren die Beziehungen über die Grenzen natürlich sehr, sehr eng. Das hat auch eine wichtige Rolle gespielt. Einige haben wirklich von den Grenzorten quasi ja, den Wohnsitz und ihre Firma nur ein paar Kilometer weiter über die Grenzen verlegt und haben dann versucht, sich in den Niederlanden wieder eine neue Existenz aufzubauen. Hinzu kam aber auch die Rechtslage. Am Anfang war es noch relativ einfach, als Jude mit deutscher Staatsangehörigkeit in die Niederlande zu gehen. In Frankreich zum Beispiel brauchte man ab und sofort ein Visum. Das war in den Niederlanden nicht der Fall. Wenn man einen gültigen Pass hatte und wenn man über ausreichend Geld verfügt hat, konnte man sich am Anfang problemlos dort niederlassen. Und das war natürlich auch besonders wichtig. Aber bei all den Punkten darf man natürlich nicht vergessen, dass man in vielen Fällen nicht wirklich von einer freien Wahl sprechen kann. Und gerade Anfang der 30er Jahre kam es durchaus vor, dass Leute ja, Erkundungsreisen gemacht haben in Länder, um zu schauen, welches Land könnte ich am ehesten vorstellen, dorthin zu gehen. Ende der 30er Jahre war das nahezu unmöglich. Also sowohl die Situation in Deutschland spitzte sich immer weiter zu, die Leute mussten immer dringender raus aus dem Land. Und auf der anderen Seite waren immer mehr Länder da, die Grenzen nicht gemacht haben. Das heißt, von einer freien Wahl kann man eigentlich Ende der 30er Jahre nicht mehr sprechen. Und das wird auch sehr deutlich in einem Brief, den Hannelore Rosenkranz geschrieben hat. Sie ist mit 14 Jahren aus Deutschland geflohen, noch im Januar 1940, also sehr, sehr spät tatsächlich. Und direkt nach ihrer Ankunft in den Niederlanden schrieb sie damals einen Brief. Ich zitiere: Nun sind wir glücklich der Hölle entronnen und wieder bei unserem Pass. Es ist einem ja schon alles so egal geworden in all der Zeit. Man kannte nur einen Wunsch und darum kreisten alle Gedanken. Er hieß: Raus aus dem Schlamassel. Es wurde aber auch die höchste Zeit und versauerte ja ganz an Leib und Seele. Zitat Ende. Und ich hatte es vorhin schon erwähnt, im Mai 1940 ist die Wehrmacht in die Niederlande einmarschiert. Das heißt, diese Hoffnung, jetzt endlich raus zu sein, ist bei ihr wirklich nur wenige Monate später wieder zerschlagen worden. Und sie ist zwei Jahre später, 1942, in Auschwitz ermordet worden. Aber auch wenn es meist also pragmatische Gründe waren, warum die Menschen in die Niederlande gegangen sind, ist es auch ganz spannend, sich mal das Bild der Niederlande anzuschauen. Also was für eine Reputation hatten die Niederlande damals eigentlich als Einwanderungsland? Und das sieht man sehr deutlich in deutsch-jüdischen Zeitungen, die Anfang der 30er Jahre auch über die Niederlande berichtet haben. Und da ging es vor allen Dingen um Schlüsselbegriffe wie Toleranz, Glaubensfreiheit, ja, also die Niederlande so als das weltoffene Land präsentiert, durch viele Juden gerade in Amsterdam gelebt haben, hatte gerade Amsterdam so einen besonderen Klang unter der jüdischen Bevölkerung, auch in Deutschland. Aber dieses positive Bild kollidierte dann relativ schnell eigentlich mit der Wirklichkeit. Denn die Flüchtlinge in den Niederlanden waren zumindest von Seiten der niederländischen Regierung aus alles andere als wirklich willkommen. Und zwar wurde das Vorgehen der niederländischen Regierung gegen die Flüchtlinge im Laufe der Jahre immer restriktiver. Die schnellstmögliche Weiterwanderung war da eigentlich das vorrangige Ziel und der niederländischen Regierung ging es unter anderem auch darum, den niederländischen Arbeitsmarkt zu schützen. Weil die Niederlande haben nach der Weltwirtschaftskrise noch relativ lange unter den Folgen der Krise gelitten. Noch Mitte der 30er Jahre waren über 20% der Bundesbevölkerung arbeitslos. Und das hat man als tatsächliches Problem, aber zum Teil auch als vorgeschobenes Argument gerne genutzt, um eben gegen die Flüchtlinge vorzugehen. Und das bedeutete, dass schon relativ früh Maßnahmen ergriffen wurden, um die Menschen vom Arbeitsmarkt fernzuhalten. Dass zum Beispiel Lohnarbeiter in den meisten Branchen eine Arbeitserlaubnis benötigt haben oder auch 1937, dass auch Unternehmern erschwert wurde, sich eine neue Existenz als Ausländer in den Niederlanden aufzubauen. Und Ende der 1937 kamen dann auch die ersten Stimmen auf, die mehr und mehr gefordert haben, generell die Einwanderung von jüdischen Flüchtlingen in den Niederlanden einzuschränken. Und das wurde dann, hat noch mehr Anschluss bekommen durch den sogenannten Anschluss Österreichs. Ja, als dann klar war, da kommen eventuell noch mehr jüdische Flüchtlinge jetzt aus dem Gebiet von Österreich, hat man erste Maßnahmen getroffen, um das einzudämmen. Und ab Mai 1938 wurden die Grenzen für Flüchtlinge mehr oder weniger geschlossen. Sie galten dann, wie es in einem Erlass ist, als sogenannte unerwünschte Elemente für die niederländische Gesellschaft. Es änderte sich dann tatsächlich wieder etwas nach dem Novemberpogrom, da sind die Grenzen vorübergehend wieder geöffnet worden. Über 10.000 Juden konnten dann nochmal in die Niederlande einreisen. Aber das auch mit Aufdruck der Bevölkerung. Also da gab es auch Teile der Bevölkerung, die dann ganz laut Kritik geäußert haben an den Vorgängen der Regierung. Aber vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, die niederländische Regierung war damit keine Ausnahme. Ja. Das ist, sag ich mal, hat sehr ähnlich gehandelt wie die anderen europäischen Länder in dieser Zeit. Und man hat auch mal sehr genau geschaut, was macht das andere Land eigentlich gerade. Man wollte dann die Grenzen nicht zu offen haben, aus Sorge, wie kommen die Flüchtlinge alle zu uns. Also man hat schon sehr genau geguckt, wie verhalten sich die anderen und später. Ja, ich hatte gerade schon erwähnt, Ausnahme nach dem Novemberpogrom, aber auch da war ganz klar, möglichst Weiterwanderung. Ja. Die Menschen sollten sich weder sozial noch wirtschaftlich integrieren in das Land und unter anderem aus dem Grund sind damals viele Flüchtlingslager errichtet worden. Das heißt, es dient auch so ein bisschen der, nicht nur dem Aufwand, sondern eigentlich auch der Isolation der Neuankömmlinge in den Niederlanden. Und es sind über 40 Lager und Heime entstanden, die meisten vorläufiger provisorischer Natur. Und besonders bekannt war da natürlich das später zentrale Flüchtlingslager Westerbork, was im Herbst 1939 errichtet wurde und da später während der deutschen Besatzung dann umfunktioniert wurde zum zentralen Durchgangslager, von wo aus die meisten Deportationszüge dann in die Konzentrations- und Vernichtungslager abgefahren sind. Ludwig Jakobowitz, das ist ein Anwalt aus Berlin gewesen, der 1937 in die Niederlande geflohen ist. Er schrieb im Januar 1940, ich zitiere: Der Abschied wird mir ja alles andere als leicht werden, aber ich würde doch froh sein, endlich wieder einmal die Möglichkeit zu bekommen, etwas arbeiten zu dürfen. Hier ist es nach dieser Richtung katastrophal. Und wer von den Emigranten es irgendwie ermöglichen kann, geht wieder von hier fort, selbst wenn er schon eine in der Nähe der Existenz gefunden hat. Was soll ich hier weiter untätig herumsitzen und noch weitere Jahre meines Lebens hier verkäufen? Also er hat es nicht geschafft und vielen ging es, wie gesagt, ähnlich. Dazu kamen zum einen schon erwähnte Beschränkungen auf dem Arbeitsmarkt, aber auch die Folgen der Weltwirtschaftskrise, die abnehmende Kapitalkraft der Emigranten, die eben auch durch die deutschen Verordnungen es immer weniger Gelder noch mit ins Ausland nehmen konnten. Und schließlich auch der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, der die Wirtschaft wieder ins Chaos gestürzt hat, sind eben Faktoren, die es den Menschen erschwert hat, um wirklich in das Leben aufzubauen. Und gerade für Akademiker wie Ludwig Jakobowitz war es eigentlich nahezu unmöglich, an die bisherigen Berufe anzuknüpfen. Als Anwalt hätte er zum einen sein Jura-Examen nochmal komplett neu machen müssen und zum anderen hat man 1938 dort auch aufgrund der jüdischen Flüchtlinge ein neues Gesetz erlassen, das ja vorsah, dass man als Anwalt zukünftig die niederländische Staatsbürgerschaft besitzen sollte. Ja, und das war gerade Ende der 30er Jahre nahezu oder unmöglich oder für sehr wenige, die es wirklich geschafft haben, dann die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Ludwig Jakobowitz zum Beispiel versuchte, wie viele andere, in die USA weiter zu wandern, aber er hat es letztendlich nicht geschafft. Er wurde dann von dem Überfall der Wehrmacht eingeholt und ist drei Jahre später im Vernichtungslager Sobibor ermordet. Aber es gab auch durchaus Erfolge, gerade unter den Unternehmern. Und da sind vor allen Dingen ja, die Textil- und Kleidungsindustrie hervorzuheben. Das fand ich damals sehr spannend. Es sind über 700 Unternehmen alleine gerade in dem Bereich entstanden, die meisten voll in Amsterdam, wo es ja heute auch schwerpunktmäßig drüber geht. Und im Laufe der 30er Jahre hat sich Amsterdam immer mehr zu einem wichtigen Standort entwickelt, ja, für die Kleidungsindustrie, vor allem auch für die Damenmode. Und die meisten Flüchtlinge, die eben in diesem Bereich tätig waren, die stammten aus Berlin. Und Berlin gehörte damals gerade Anfang des 20. Jahrhunderts nach Paris wirklich mit zu den wichtigsten Modezentren und war gerade bekannt für seine hochwertige Damenkonfektion. Und mit den Flüchtlingen ist dann zum einen das ganze Wissen, das ganze Know-how in die Niederlande gekommen, eben aber auch die Fachkräfte und auch die Netzwerke, die vorher waren. Aber auch für Künstler und Schriftsteller war Amsterdam damals eine wichtige Adresse, hat vielleicht auch der ein oder andere schon mal von gehört. Es gab zwei niederländische Balladen, die dazu mit Alain Lange, die ja eigene deutschsprachige Verlagsabteilung sozusagen gegründet haben, in denen jüdische und nicht-jüdische Exilautoren auf Deutsch publizieren konnten. Aber besonders hervorzuheben auch die deutsch-jüdischen Kabarettisten. Ja, es gab viele Künstler, auch da wieder viele aus Berlin, die eben ihr Wissen mit nach Amsterdam genommen haben, da auch neue Maßstäbe dort im Kabarett gesetzt haben. Zum Beispiel Rudolf Nelson ist ein Name gewesen, der damals sehr bekannt war. Und was ich ganz spannend finde, auch viele Immigranten sind tatsächlich zu den Vorführungen gegangen, sofern sie sich das leisten konnten. Und für sie war es natürlich auch so ein Stück ja, Heimat in der Fremde, sage ich mal, was sie da wiedergefunden haben, was sie dann vielleicht frühere, bessere Zeiten auch in den Jahren erinnert hat. Also, das sind die positiven Fälle gewesen, wo es ja einige geschafft haben, sich wirklich eine Existenz aufzubauen. Aber ich hatte schon erwähnt, ein großer Teil hat es eben nicht geschafft, wirklich in den Niederlanden beruflich neu Fuß zu fassen. Und für die Betroffenen bedeutete das finanzielle Sorgen, aber auch sozialer Abstieg natürlich, der damit einherging, Perspektivlosigkeit. Es gab zwar Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen. Es gab zum Beispiel das Komitee von Jungs und Flüchtlingen, das war so das größte Hilfswerk für jüdische Flüchtlinge aus den Niederlanden. Aber es fielen Menschen da nicht leichter hinzugehen. Ja? Viele gehörten früher dem, sag ich mal, besser situierten Bürgertum an in den Niederlanden. Man ist vielleicht eher gewohnt gewesen, auch selbst zu geben und Leute zu unterstützen, als jetzt genau dieses andere zu erfahren, eben hinzugehen und zu sagen, ich brauche Geld. Das wollten sich viele wirklich nicht eingestehen. Viele haben dann versucht, erstmal die letzten Wertgegenstände, die sie vielleicht noch aus Deutschland mit hinausnehmen konnten, zu verkaufen, damit irgendwie über die Runden zu kommen. Weiterer wichtiger Faktor neben dem beruflichen, neben dem finanziellen, war natürlich die soziale Situation. Also zum einen spielte dabei eine Rolle, war man alleine ins Land gekommen, was war mit der restlichen Familie, waren die noch in Deutschland oder sind die in andere Länder weitergewandert, hatte man das Ziel, mit denen wieder zusammen in anderen Ländern zu leben. Das war natürlich ein wichtiger Faktor, der auch dazu geführt hat, dass Menschen das Land wieder verlassen wollten. Aber auch in den Niederlanden selbst war das natürlich ein wichtiger Grund. Hat man da irgendwie Fuß gefasst, hat man neue Kontakte geknüpft. Und es war gar nicht so einfach, wirklich ein neues Netzwerk aufzubauen in den Niederlanden. Ich zitiere aus dem Brief von Wilhelm Halberstamm, der damals als 72-Jähriger in die Niederlande gegangen ist. Zitat: Unter den vielen Tausenden, denen man begegnet, wenn man in die Straßen kommt, trägt niemand ein uns auch nur vom Sehen bekanntes Gesicht. Und eine Immigrantin zum Beispiel, die damals als Schülerin in die Niederlande kam, sie schrieb rückblickend: Wir waren immer sehr eng beieinander, die Flüchtlingskinder in der Schule. Dieses Trauma konnte ich mit meiner besten Freundin, sie war eine Holländerin, nicht besprechen. Da hat sie immer gesagt, du bist sentimental. Und das ist natürlich die nächste Frage, wie war denn eigentlich das Verhältnis zur niederländischen Bevölkerung? Also wie hat sich das gestaltet? Das war natürlich im Einzelfall ganz, ganz unterschiedlich, aber trotzdem gibt es ein paar Dinge, die vielleicht ganz interessant sind. Und unter anderem hat man gemerkt, in der öffentlichen Wahrnehmung haben die Flüchtlinge bis zu den November-Pogrom eigentlich kaum eine Rolle gespielt. Sie wurden mal am Rande erwähnt, aber besonders viel findet man in den Zeitungen dazu nicht. Erst die November-Pogrom haben wirklich dazu geführt, dass nochmal so ein Aufschrei auch in der Presse eher aufkam und hat auch eine Welle der Solidarität damals in den Gang gesetzt. Aber auch schon vorher, vor den Pogrom, findet man in den Berichten, in den Erinnerungen der Menschen Berichte über Hilfeleistungen von Seiten der niederländischen Bevölkerung, vor allem auch in den Grenzregionen, die Orte, wo sie als erstes angekommen sind, wo sie mit Lebensmitteln versorgt worden sind und geholfen hat, ja weiter ins Landesinnere zu kommen. Aber wie sah es denn eigentlich mit Kontakten jenseits dieser Hilfeleistung aus? Und da muss man sich nur mal vorstellen, die niederländische Gesellschaft war in den 30er Jahren sehr segmentiert, eigentlich so ein bisschen aufgeteilt. Man bezeichnet das auch als sogenannte Versäumung. Ja? Die spielte sich entlang vor allem der religiösen Ebenen ab. Das heißt, es gab katholische Schulen, protestantische Schulen, die Vereine, die auf den Ebenen liefen, auch sozialdemokratische Säule sozusagen. Und untereinander hatte man jenseits dessen gar nicht so viel zu tun. Ja? Und das ist natürlich die Frage als jüdische Flüchtlinge, wo kann man da überhaupt anknüpfen, wo konnten überhaupt diese Kontakte entstehen. Es gab Kontaktmöglichkeiten und am wichtigsten waren da natürlich, so wie auch in der heutigen Zeit, die Schulen zum Beispiel. Ja? Oder die Arbeitsstätten, wo man mit Niederländern aufeinander getroffen ist. Und was ich auch ganz spannend fand, die Nachbarschaft. Ja, die Nachbarschaft hat einfach eine unglaublich große Rolle gespielt, wie man in Kontakt gekommen ist, wie man sich ausgetauscht hat, wie man sich unterhalten hat. Es gibt Berichte von Leuten, die gesagt haben, oh, am ersten Schultag schon morgens kamen die Kinder aus der Nachbarschaft zu uns und haben uns irgendwie Süßigkeiten mitgebracht und haben uns dann eingepackt sozusagen, damit wir den Weg zur Schule finden. Also diese Kleinigkeiten, wie die Kontakte dann doch da waren und entstanden sind, eben auch jenseits dieser Säulen. Aber insgesamt war es nicht immer einfach. Und da finde ich ein Zitat nochmal schön aus dem Jahr 1936 aus dem Gemeindeblatt der jüdischen Gemeinde in Berlin. Da heißt es, die Niederlande wären ein Land der Tradition, neue Begriffe setzen sich schwer durch, die Menschen sind gastfreundlich, aber kühl. Für Juden aus Deutschland ist der Weg in dieses Land räumlich nicht lang, aber zu den Herzen der Menschen schwer zu finden. Also auch da immer die Frage, wie eng waren natürlich dann die Kontakte, wie nah man die Leute auch an sich heranlassen. Und eine wichtige Rolle hat dabei einfach auch der Wohnort gespielt. Ich hatte es gerade schon erwähnt, waren es die kleinen Orte, wo es kaum andere jüdische Flüchtlinge gab, wo man nun gezwungen eigentlich schnell auch mit der niederländischen Bevölkerung in Kontakt gekommen ist. In Amsterdam war doch in Amsterdam Suezer, die sah natürlich ganz anders aus. Da wohnen so viele andere Immigranten. Und gerade da haben sich die meisten Menschen dann auch im Immigrantenumfeld bewegt. Aber die Ansiedlung in Amsterdam hatte zweierlei Auswirkungen eigentlich. Zum einen hat es den Menschen natürlich die Einwohnung erleichtert, weil gerade im Süden haben sie das Straßenbild mehr und mehr mitgeprägt. Es sind eigene Cafés und Geschäfte entstanden, die Straßenbahnlinien in den Süden der Stadt gefahren. Das hat man als sogenannten Berlin-Express bezeichnet. In den Geschäften auf den Straßen hat man Deutsch gehört. Und gerade dieses Deutschsein hat eben einen Teil der niederländischen Bevölkerung gestört. Ja, also dieses deutsche Sitte, deutsche Sprache mit den Preisen der guten alten Zeiten, von denen viele natürlich auch gesprochen haben, auch so sich zurückträumen in den Zeiten der 20er Jahre, wo es ihnen besser ging, kam eben nicht bei allen gut an. Und viele Flüchtlinge andererseits verstanden sich von Teilen der niederländischen Bevölkerung missverstanden, ja, dass man die Ereignisse in Deutschland bagatellisieren würde, ihre schwierige Lage nicht wirklich ernst nehmen würde. Dazu trug auch bei, dieses nach außen gerne den Schein bewahren wollen. Der Pelzmantel ist so dieses typische Beispiel, was in den Niederlanden immer wieder, wie kann es denn den Leuten schlecht sein, gehen, wenn sie noch mit dem Pelzmantel durch die Gegend laufen. Gerade in Amsterdam haben sich die Spannungen Anfang und Ende der 30er Jahre mehr und mehr zugeknüpft. Und dazu trugen auch niederländische Nationalsozialisten. Im Mai 1939 beispielsweise gab es einen Überfall auf ein Eiscafé, das von Immigranten betrieben wurde in Amsterdam, bei dem mehrere Flüchtlinge verletzt worden sind und niederländische Nationalsozialisten eingedrungen sind, die Menschen mit Aschenbechern, mit Gummiknüppeln und mit Schlagringen geschlagen haben. Genau, also so viel zu den verschiedenen Faktoren, die mit eine Rolle gespielt haben, auch die Menschen das Land eben als ja, Durchgangsland oder auch als dauernde Niederlassung angesehen haben. Wir hatten es gerade gehört, für viele Flüchtlinge war es eben ein temporäres Zufluchts- und Durchgangsland. Ein eigenes Kapitel, was ich jetzt aufgrund der Zeit nicht ansprechen konnte, ist das Leben derjenigen gewesen, die in den Flüchtlingslagern untergebracht waren. Ja, das hat sich natürlich komplett unterschieden von denjenigen, die, sag ich mal, frei im Land leben mussten. Besonders schwierig war die Lage in den Flüchtlingslagern für sogenannte illegal eingereiste Flüchtlinge, die gesondert untergebracht worden sind. Dort gerade in der ersten Zeit ja komplett eingesperrt waren, eigentlich war es eine Art Internierungslager, muss man sagen. Häufig von ihren Familien getrennt worden sind, es sind nämlich allein die Männer dann in diese Lager verschleppt worden. Und das war natürlich ja, eine nicht vergleichbare Situation. Und ich möchte noch kurz aus dem Tagebuch von Anne Frank zitieren. Sie schrieb nämlich am 20. Juni 1942 über die aktuelle Situation in den Niederlanden. Ich zitiere: Judengesetz folgte auf Judengesetz und unsere Freiheit wurde sehr beschränkt. Juden müssen einen Judenstern tragen. Juden müssen ihre Fahrräder abgeben. Juden dürfen nicht mit der Straßenbahn fahren. Juden dürfen nicht mit einem Auto fahren, auch nicht mit einem privaten. Juden dürfen nur von 3 bis 5 Uhr einkaufen. Juden dürfen nur zu einem jüdischen Friseur. Juden dürfen zwischen 8 Uhr abends und 6 Uhr morgens nicht auf die Straße. Juden dürfen nicht in Theatern, Kinos oder in anderen Vergnügen, die in den Plätzen aufhalten. Juden dürfen nicht im Schwimmbad, ebenso wenig auf Tennis, Hockey oder andere Sportplätze. Juden dürfen nicht rudern. Juden dürfen in der Öffentlichkeit keinerlei Sport treiben. Juden dürfen nach 8 Uhr abends wieder in ihrem eigenen Garten noch bei Bekannten sitzen. Juden dürfen nicht zu Christen ins Haus kommen. Juden müssen auf jüdische Schulen gehen und dergleichen mehr. Zitat. Ja, also die absolute Ausgrenzung eigentlich aus sämtlichen sozialen und wirtschaftlichen Bereichen hier beschrieben werden. Und nicht einmal 4 Wochen nach diesem Tagebucheintrag begannen im Juli 1942 die Deportationen aus den Niederlanden. Die meisten Züge fuhren, wie ich vorhin schon gesagt habe, eben ab dem ehemaligen Flüchtlingslager Westerbork, das mittlerweile zum zentralen Durchgangslager umfunktioniert worden. Und auch die Entrechtung und Ausgrenzung verfolgte nun die Verschleppung und Ermordung der jüdischen Bevölkerung. Und von den etwa 140.000 Juden, die damals in den Niederlanden gelebt haben, sind etwa 110.000 deportiert worden. Zurückgekehrt von ihnen sind nur knapp 5.000. Ja, in anderen Zahlen ausgedrückt bedeutet das fast drei Viertel der jüdischen Bevölkerung in den Niederlanden ist damals ermordet worden. Und darunter befanden sich eben auch zahlreiche jüdische Flüchtlinge aus Deutschland, die in den 30er Jahren gehofft haben, dort in Sicherheit zu sein.
Ich wohne in Bremen, im Viertel. Ja, deadlocked, das läuft doch erstmal ganz gut. Ja, jetzt habe ich zwei Tandem-Dialoge vorbereitet, dass man ein bisschen das ausprobiert. Und dann könnt ihr gerne bei der Aussprache jemanden fragen oder die Muttersprache, noch die beste Quelle. Und danach können Sie vielleicht zwei, drei Leute mal nach vorne stellen und vielleicht ein Gespräch simulieren, wie Sie sich vorstellen würden, wenn Sie auf einmal in den Niederlanden sind und eigentlich die Sprache nicht beherrschen, nur noch wenige Wörter, und wie Sie jetzt zurechtkommen, dass man sich ein bisschen die Rolle der deutschen Juden früher versetzen kann. Ja, weil das ist ja was ganz anderes. Heute zum Beispiel, ich wohne ja in Groningen, die meiste Zeit brauche ich nur Englisch zu sprechen und ich komme rum. Früher war das ja nicht so einfach und hatte auch keinen Google-Übersetzer, der das dann vor allem mal übersetzt. Deswegen verzeiht jetzt mal einen kleinen Dialog. Jetzt hören wir uns mal ein Beispiel an von zwei Muttersprachlern und ihr könnt das dann einfach mal mitsprechen und dann seht ihr, ob ihr das auch so gerade gemacht habt.
Ah ja, okay. Ja. Im Chor.
Ja, genau.
Schönen guten Tag.
Sorry, guten Tag.
Hallo.
Hallo.
Hoe gaat het met jou?
Hoe gaat het met jou?
Goed, en met jou?
Goed, en met jou?
Of slecht?
Slecht.
Slecht.
En waarom?
Waarom?
Ik ben uit Duitsland. Ik ben een vluchteling.
Oh nee. Ik ben uit Duitsland.
Ik ben een vluchteling.
Oh nee. En wat is je naam?
Wat is
jouw naam?
Mijn naam is Regina. En jij?
Mijn naam is Regina.
Mijn naam is Anne. Heb je hulp nodig?
Mijn naam is Anne. Heb je hulp nodig?
Ja. Waar kan ik het Centraal Station vinden?
Ja, waar kan ik het Centraal Station vinden?
Ik ben gerade aus.
Alsjeblieft.
Dag. Doei.
Dankjewel.
Ja, vielen Dank. Ich finde, das kam erstmal ganz gut. Das erste Mal, ich denke auch die meisten kämen zurecht. Wer war denn auch schon mal in den Niederlanden? Manchmal, ja. Hat jeder auch mal Dankewell gesagt?
Ja.
Was wären denn sonst noch so Situationen oder Phasen, die ihr meint, sind wichtig oder die meinen, die wichtig sind, wenn ihr jetzt im Ausland seid, in den Niederlanden, gerade als Situation eines Flüchtlings? Also was sind so Fragen, die sie haben könnten, Situationen, wo sie Hilfe bräuchten? Was können sie sich da so vorstellen? Ja, da hinten? Wo man Hilfe finden kann, okay, eine Stelle, ja. Wie spät es ist, ist ja, how late is it?
How
late is it? How late is it? Und dann müssen wir natürlich die Zahlen noch verstehen, aber sonst reichen ja auch die Finger, um zu zeigen, ob es jetzt 12 Uhr ist oder 10 Uhr ist. Ja, kann man vielleicht nochmal nachsagen? Kann ihr mir helfen?
Kann ihr mir helfen?
Ja. How late is it? How late is it?
How late is it?
Ja.
Darf ich Polizisten eigentlich duzen? In Niederlanden? Also wenn ich jetzt fremd bin, ganz fremd?
Besser nicht.
Besser nicht, das dachte ich mir schon. Also muss ich das auch lernen. Sie
ja.
Sie rufen.
Ja. Wobei das in den Niederlanden weniger strikt ist wie in Deutschland. Ne? Und ich glaube, das wird nochmal mehr verziehen. Oder es ist nicht so unhöflich, wie glaube ich in Deutschland, dass es sogar noch gehen ist, wie man sieht.
Jetzt,
in den
30er Jahren war es wie hier.
Wie hier? Ja. Ah, okay. Ja.
Was für Geschehen?
Auf jeden Fall haben es ja alle sehr gut gemeistert, aber man merkt auch, dass es wirklich eine Herausforderung ist, in ein anderes Land zu gehen, wenn man vorher nicht die Sprache beherrscht. Ich denke, das hatten jetzt die wenigsten, vielleicht mal im Urlaub ist man in einem Land, wo man die Sprache nicht kennt, aber es ist dann auch für die Touristen eingerichtet, so dass jemand Englisch spricht oder Deutsch spricht. Aber da für die Menschen früher, da war jetzt niemand darauf vorbereitet, auf die Situation, auf die Flucht. Und diese Sprachbarrieren, und man merkt, das ist schon eine große Herausforderung, auch für Flüchtlinge heute, die aus Syrien kommen, die aus der Ukraine kommen und dann eine neue Sprache lernen. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, wie wichtig Sprache ist, um seine Gedanken auszudrücken, um seine Gefühle auszudrücken. Und auf einmal fühlt man sich ja wie gefangen, wenn man nicht das ausdrücken kann, was man möchte. Wenn man einfach sonst fließend spricht, Geschichten erzählt, Witze erzählt, auf einmal ist alles immer wieder eine Herausforderung. Jedes Mal braucht man den Mut und die Wörter und die Phrasen, sich neu auszudrücken. Ich glaube, das hat diese Lektion ein bisschen gezeigt und haben wir wirklich wahrscheinlich einen großen Respekt vor Menschen, die Fluchterlebnisse erlebt haben und dass sie jetzt auch fließend die Sprache sprechen und auch wenn es brüchig ist und muss man versuchen, denen auch immer entgegenzukommen und das vielleicht auch auszudrücken, den Respekt oder der Beeindruckung, wie beeindruckt man ist auch von ihnen.
Ja.
Ich sehe nochmal da hinten wieder eine Hand, ja?
Das ist
halt
auch eine Geschichte, die Fußball
müssen und
Englisch
reden. Ja, und ich glaube, da sprechen die auch schon Englisch. Er spielt im Fußballverein und er hat jetzt zwei ukrainische Kinder sind auch jetzt in den Verein eingetreten oder spielen mit ihm Fußball. Die sprechen dann hauptsächlich Englisch, aber natürlich sind alle 11, haben erst seit ein paar Jahren Englischunterricht. Mhm. Aber was meinst du, hilft der Sport dabei, euch zu verstehen?
Ja.
Ja? Kann ich mir vorstellen. Ja, also stehen wieder vor neuen Herausforderungen, aber die können wir meistern und sind auch alles wieder Chancen. Und damit entlasse ich euch dann wieder raus.
Danke.